Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Vollcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid bei unserem Fragen-Podcast zur Bundesliga mit Christopher Ramm von mirseinrot.de auf Twitter @ramc. Hallo Christopher.
Sei gegrüßt.
Und mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Servus Konstantin.
Servus.
Lasst mich zu Beginn gleich mal eines sagen. Ihr seid beide in meiner Podcast-Weltelf. Also da haben wir schon mal zwei Vertreter aus Deutschland, wenn es auch in der Weltelf, in der FIFA-Weltelf, keine Ahnung, wie die genau heißt, habe ich schon wieder vergessen. Ihr wisst, was ich meine. Nicht so viele gibt. Der Fragen-Podcast, der wöchentliche. In der Winterpause gibt es auch regelmäßig einen Vorcheck und wir beantworten eure Fragen, beziehungsweise Christopher und Konstantin beantworten eure Fragen. Entweder sind die gekommen über die www.checkpot.fm oder über Twitter unter dem Hashtag Checkpot oder auf Facebook unter www.facebook.de/der Vorcheck gibt es auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir haben wieder ein paar rausgegriffen und versuchen sie zu beantworten. Und die erste kommt von Lukas via checkpot.fm und ich würde sagen, die diskutieren wir mal zu dritt. Lukas mit folgender Frage. Ich finde es immer wieder unglaublich, wie massiv sich die öffentliche Wahrnehmung und zum Beispiel eure Analysen unterscheiden. Ist das bei anderen Sportarten auch so, in Klammern Basketball oder Handball? Habt ihr das Gefühl, da passiert in der Öffentlichkeit etwas? Werden die Sky- oder ARD-ZDF-Analysen besser in letzter Zeit? Scheint mir eigentlich nicht so. Punkt, Punkt, Punkt. Dazu würde ich zu Beginn gerne mal sagen, dass es natürlich auch ein unterschiedliches Publikum ist. Also Sky bzw. die Öffentlich-Rechtlichen, die senden halt schon noch für die Allgemeinheit. Ich würde fast sagen, dass jetzt zum Beispiel wir hier eher für schon ein sehr informiertes Publikum aufzeichnen und senden. Also wenn ich mir die Fragen teilweise anschaue, dann merke ich schon, dass alle Hörer sich sehr viel mit Fußball beschäftigen und dass er natürlich dann auch ein spezielles Klientel ist. Wenn man bei Sky oder bei der ARD oder im ZDF so in die ins Detail gehen würde, dann wäre das wahrscheinlich ein bisschen zu speziell. Das ist meine Meinung dazu, aber klar, unterschiedliche Analysen. Ich weiß auch nicht, wie Lukas das dann im Endeffekt meint, öffentliche Wahrnehmung und die Analysen. Christopher, wie hast du die Frage aufgefasst und was ist deine Meinung dazu?
Ja, ich habe schon verstanden, so als kleinen Seitenhieb oder Kritik an, ja, wie Medien über Fußball generell halt berichten oder beziehungsweise jetzt auf die Frage war ja zugeschnitten auf Sky und ARD, ZDF und ja, wie sich das dann mit Analysen verhält. Ich habe mir nochmal die Mühe gemacht und nochmal jetzt geschaut. Im Vorfeld der EM- und WM-Qualifikation hat ja RTL die Rechte an den Länderspielen gekauft für die deutschen Länderspiele und hat dafür ja, kolportierte 80 bis 100 Millionen Euro für dieses Rechtepaket ausgegeben. Jetzt meine ich ganz klar, ich habe jetzt nochmal ein, zwei Kollegen gefragt, die sich mit der Materie noch besser auskennen, meinten, es ist halt nicht so richtig kommuniziert worden. Aber lass uns mal davon ausgehen, dass sie für EM und WM, also für insgesamt 20 Spiele, so viel Geld ausgegeben haben, dann heißt das im Umkehrschluss, dass sie mit jedem Spiel ohne etwaige Produktions-, Sendekosten etc. schon allein an Rechtegebühren plus minus 5 Millionen Euro ausgeben müssen. Und da sind halt nur nicht nur die Spiele dabei, jetzt wie Deutschland gegen Polen, die sicherlich auch noch einen gewissen sportlichen Attraktivität oder ja, einen sportlichen Reiz haben, sondern da sind halt auch ganz viele Spiele dabei, wie gegen Gibraltar, wie gegen Georgien, dann war Schottland noch mit in der Gruppe, das ist jetzt vielleicht auch nicht das sportlich allerattraktivste los. Das heißt, allein von diesen 10 Spielen sind mit Hin- und Rückspiel ja 4 bis 6 Spiele dabei, die eigentlich keinerlei ja sportliche Relevanz haben. Und die kosten im Endeffekt an reinen Stückkosten genauso viel ja wie eben ein Spiel Deutschland gegen Polen. Im Umkehrschluss heißt es aber auch, ich muss mit dem Spielen natürlich auch durch Werbung, weil es ist ja nun mal nur ein rein werbefinanziertes Modell, auch so viel Geld verdienen. Und ja, da läuft es halt meistens eben so, dass, wie du es jetzt schon gesagt hast, das richtet sich halt in gewisser Weise dem Markt. Fußball ist halt auch, damit müssen wir, glaube ich, leben, in gewisser Weise zu einem Massenprodukt geworden als Unterhaltungsfaktor, Entertainmentfaktor. Das heißt im Endeffekt, die Übertragung richtet sich auch einfach im Publikum ja, was vielleicht gar nicht so das Interesse an so einem tiefgründigen Reportage hat, sondern eigentlich eher so an einem Programm, was jetzt mal so, ich nenne es jetzt mal ein bisschen despektierlich in Anführungsstriche, so seicht dahinläuft. Und ja, da ist halt vielleicht dann, um jetzt auch mal zu meinem Kritikpunkt zu kommen, da verfeindet viele dieser Berichterstatter leider in diesem Modus, dass sie bestimmte Sachen halt möglichst einfach erklären wollen und diese Einfachheit aber nicht dadurch erzielen, weil sie komplexe Dinge einfach gut darstellen oder aufbearbeiten können und auch vielleicht in gewisser Weise Interesse wecken können, zum Beispiel an taktischen Sachen, an statistischen Faktoren, an ja, Mannschaftsmotivation, Mannschaftszusammenstellung, welche Muster sind dahinter etc. pp., sondern eigentlich eher immer so zu oberflächlichen, verkürzenden, ich will es jetzt nicht sagen falschen, aber doch zu relativ schnellen Schlüssen tendieren, die ja in der komplexen Welt einfach nicht taugen und einfach ja bestimmte Sachen einfach zu unterkomplex darstellen. Und das finde ich halt eigentlich ein bisschen schade, weil es ist halt, man merkt halt immer so einzelne Ausreißer, die kriegen das dann halt immer noch so ganz gut hin, dann auch in dem Spiel, wo sie für die breite Masse diskutieren oder kommentieren, besser gesagt, dann nochmal so einzelne taktische Aspekte halt in gewisser Weise hervorzuheben. Aber das ist halt mittlerweile leider die Seltenheit geworden. Und da würde ich mir doch schon ein Stück weit mehr erwünschen.
Da würde ich dir auch auf jeden Fall beipflichten. Meine Auffassung von Journalismus ist es auch, eben komplexe Zusammenhänge auch durch Neugier zu erkennen und dann aber eben so aufzubereiten, dass es eigentlich jeder verstehen kann, der sich zumindest ein bisschen dafür interessiert. Und das würde auch in die Richtung gehen, die du jetzt gerade erörtert hast. Konstantin, was ist deine Einschätzung und deine Meinung zur Frage von Lukas bezüglich der Berichterstattung über Fußball oder allgemein über Sport?
Ja, mich hat vor allem nicht der Punkt losgelassen, was quasi der Vergleich zu anderen Sportarten ist. Handball kann ich jetzt sehr, sehr schwer beantworten. Ist eben auch eine Sportart, die ja in Deutschland beliebt ist, in Frankreich vielleicht, in skandinavischen Ländern, aber an sich jetzt keine Sportart mit hunderten Millionen wahrscheinlich von Anhängern. Ich will jetzt auch nichts falsch erzählen, vielleicht ist es auch so. Und da kenne ich mich jetzt einfach nicht ganz so aus. Muss dazu sagen, obwohl ich mich eigentlich viel mit Fußball an sich beschäftige, ist das, was ich quasi neben den Spielen konsumiere, sehr gering. Hat teilweise damit zu tun, dass ich bin nicht unbedingt sauer, wenn ich jetzt so einen Fußball-Podcast höre. Aber manchmal denke ich mir dann, also da arbeitet um mein Gehirn so, und dann denke ich mir, naja, das stimmt jetzt nicht so. Und die Aussage ist auch ein bisschen vereinfacht und so weiter. Und dann lasse ich es lieber, da höre ich nicht so zu, da höre ich lieber was ich zum Beispiel, wo ich vielleicht auch noch was lerne. Oder wo ich dann ein bisschen mehr entertained bin. Andere Sportarten, wo ich mich oder für die ich mich interessiere und wo ich dann vielleicht einen Vergleich dann irgendwo finden könnte, also ich schaue zum Beispiel viel American Football, NFL. So jetzt ist American Football neben natürlich Baseball und Basketball, aber es ist wahrscheinlich der Volkssport Nummer 1 in den USA. Was ist der Unterschied zwischen dem Volkssport dort und zum Beispiel dem Volkssport hier in Deutschland? Natürlich, aufgrund der Größe und aufgrund der vielen Zuschauer, ist der journalistische Markt, der Medienmarkt an sich, dort viel breiter. Denn dort da sehe ich zum Beispiel auch eine Schwäche jetzt in der vereinzelten nationalen Berichterstattung in Deutschland zum Beispiel oder in allen Ländern eigentlich in Europa. Ein Problem zumindest, die Vielfalt an zum Beispiel Sendern ist sehr überschaubar. Wie ist es denn in Deutschland? Sky überträgt, ist Pay-TV-Sender, hat die Rechte. Also wenn ich die Live-Übertragung auf einem legalen Weg sehen möchte, und das wollte ich natürlich jetzt jedem empfehlen, dann muss ich Sky schauen. Punkt. Gibt nichts anderes. Nachberichterstattung, ARD, ZDF oder eben auch Sport 1, die bringen dann noch Zusammenfassungen. Alles schön gut, aber ich sag mal, die Live-Berichterstattung läuft erstmal über Sky. Ist ja in der NFL schon mal ganz anders. Da gibt's also ESPN, Fox Sports, NBC Sports und so weiter. Also da habe ich schon mal eine größere Palette. Die konkurrieren dann auch stärker miteinander. Diesen Konkurrenzkampf habe ich zum Beispiel beim Fußball in Deutschland nicht. Ich habe den etwas mehr zum Beispiel schon wieder in England, wo BT Sports ein kleineres Rechtepaket hat und Sky Sports ein größeres. Da konkurrieren die schon mal um journalistische Qualität, weil ich das ja vergleichen kann jedes Wochenende, weil ich sehen kann, was bringen die. Das heißt also, die Journalisten, die Leute, die im TV dann zum Beispiel auch Inhalte präsentieren, die konkurrieren stärker miteinander. Habe ich in Deutschland nicht. Das geht weiter in meinen Augen, wenn es um Fußball geht, bis hin auch zur schreibenden Zunft. Wir haben, es gibt in Deutschland sehr gute Fußballjournalisten, aber es gibt, an sich ist die Masse trotzdem sehr klein. Das heißt, der Konkurrenzkampf ist zwischen den einzelnen Produkten nicht so groß. Und da sehe ich schon ein Problem, denn, und das ist kein Vorwurf an irgendjemanden, ich möchte jetzt auch keine Schelte an Sky bringen, denn ja, wie schon angesprochen wurde, es geht auch um Einschaltquoten und Franz Beckenbauer bei einer Sky-Sendung, der bringt mehr Einschaltquote als Analyst XY, das ist leider so. Aber trotzdem ist es in meinen Augen so, dass dieser geringe Markt natürlich auch dazu führt, dass jeder so ein bisschen seine Position hat und er nicht unbedingt dazu getrieben wird, jetzt unbedingt alles besser machen zu wollen. Und da sehe ich schon, ja, zumindest einen Punkt, warum vielleicht die Fußballberichterstattung jetzt in Deutschland nicht unbedingt so ansprechend ist für jemanden, der sich vielleicht intensiv mit der Materie beschäftigt und der vielleicht ja auch Spielverlagerungen zum Beispiel liest und dann eben
oder mirsanrot.de.
Wie bitte?
Oder mirsanrot.de.
Oder als Bayern-Fan mirsanrot.de, natürlich.
Muss ich schnell für Christopher in die Bresche springen?
Nee, ich hatte jetzt nur an allgemeine Seiten gedacht, natürlich als Bayern-Fan sowieso. Da kann man dann auch viele statistische Berichte und taktische Berichte dort nachlesen. Jetzt, wenn man speziell zu Bayern was erfahren möchte, allgemein eben zur Bundesliga, dann eben zum Beispiel spielverlauer.de, aber es gibt auch noch andere gute Seiten. Da ist man vielleicht dann von der normalen Präsentation im Fernsehen, dann vor allem im Fernsehen eben, dann vielleicht natürlich ein bisschen unterfordert dann schon. Man fühlt sich vielleicht unterfordert und sagt, okay, bereiten nur die leichten Inhalte dann auf. Das ist sicherlich etwas, wohin vielleicht die Frage auch zielt am Ende. Ein weiterer Punkt, den ich aber noch zuletzt ansprechen möchte, ist einfach, dass, und das soll auch keine Fundamentalkritik sein, nur was mir mal auffällt, gerade wenn ich es eben auch mit Berichterstattung in den USA zum Beispiel vergleiche, bei einem anderen Sport, aber trotzdem irgendwo auch Parallelen da sind. Es geht auch Analyse und Entertainment, und ich meine nicht unbedingt diese flache Analyse, sondern etwas tiefgehende Analyse, und Entertainment, das ist möglich. Und das fehlt mir an sich. Also dieser Ansatz, dass man auch etwas Komplexes sehr spannend eben, was auch Christopher schon angedeutet hat, auch spannend eben erzählen kann, das geht. Also das ist aber eine Frage von denjenigen, die es am Ende präsentieren. Einerseits ist es so, dass bei unserer Berichterstattung oftmals die sehr gesetzt wirkt, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, obwohl sie so gesetzt wirkt, aber eben dann doch nicht so tiefgehend ist. Und das passt einerseits nicht zusammen. Dann könnte man aber auch den Turnaround machen, 180 Grad, und sagen, okay, wir gehen vielleicht an der Stelle etwas tiefer rein, aber um es nicht zu tröge zu machen, um nicht alle mit taktischen Fachbegriffen vollzuballern, wenn man sie schon mit taktischen Fachbegriffen vollballert, dann zumindest das etwas spannender zu erzählen, mit Passion, mit Leidenschaft, mit Feuer, mit einfach mit ein bisschen mehr Temperament vielleicht auch. Und schon wird vielleicht auch der analytische Teil etwas spannender für den Zuschauer, weil man dann merkt, okay, derjenige, der das gerade erzählt, der brennt dafür, das zu erzählen. Das ist nicht irgendwie eine Mathematikaufgabe, die ich früher in der 10. Klasse lösen musste, die mich damals schon gelangweilt hat und ich habe den Lehrer gehasst. Nee, das ist jemand, der quasi was spannend erzählt. Das ist nämlich auch eine gute Parallele zum Lehrer. Es ist kein Lehrer, etwas auf spannende Art und Weise jemand erzählen, dann brennt man vielleicht auch eher für das Thema selbst oder eben es wird etwas tröge und dann sind analytische Themen natürlich auch beim breiten Publikum überhaupt nicht kompatibel.
Ich war letzten Sommer, vorletzten Sommer, 2014, vorletzten Sommer in Kanada während der Weltmeisterschaft und habe da ein paar Spiele auf CBC ist es, geschaut und da fand ich ganz interessant, dass sie das wirklich ganz gut hinbekommen haben. Also die hatten auch in der Pause hatten die auch ein bisschen Werbung, die haben auch irgendwelche Tweets von Fans gezeigt, das war halt ein bisschen Klamauk-Unterhaltung, finde ich, aber die haben auch kurze taktische Analysen eingestreut und haben das auch ein bisschen runtergebrochen und ich glaube, das war dann für einen, der sich mit Taktik auskennt, zumindest halt mal so ein Zuckerl. Und für einen, der sich nicht auskennt, der hat sich da halt ein bisschen reinfuchsen können. Die haben es ganz gut geschafft. Also natürlich, unterm Strich ist es immer eine Qualitätsfrage. Dann vielleicht noch der eine Punkt, den Lukas angesprochen hat mit seiner Frage, öffentliche Wahrnehmung. Vielleicht zieht es auch in die Richtung Extreme bei der Berichterstattung. Also Hype und Schelte nenne ich es jetzt mal. Und das ist was finde ich, sehr weit verbreitet ist. Kann man, glaube ich, schon sagen, international in der Sportberichterstattung. Das ist was mir persönlich überhaupt nicht gefällt. wenn man alles immer hypt und sofort in den Himmel hebt und dann aber natürlich auch, wenn es mal nicht so gut läuft, dann wieder draufhaut. Aber auch da kann man halt sagen, das verkauft sich halt gut. Und ja, wir müssen jetzt nicht unbedingt hier was verkaufen, sondern können es vielleicht ein bisschen sachlicher diskutieren. Das ist meiner Meinung nach die bessere Variante, aber das gilt für viele Berichterstatter in Deutschland nicht. Das stört mich persönlich. Danke an Lukas für diese Frage. Weiter geht's mit Miles. Auch der hat auf der Checkpot.fm eine Frage gestellt und die geht an Christopher. Sehr konkret. Woran liegt der fehlende Impact von Guardiolas Ideen in der Bundesliga? Sehr konkret, aber dann doch wahrscheinlich wieder ein sehr weites Feld, Christopher.
Ja, total weites Feld, die Frage. Ich versuche es mal relativ kurz zu beantworten und würde einerseits sagen, es gibt, glaube ich, sicherlich Anhänger, wie zum Beispiel Tuchel, der ja, bevor er jetzt auch bei Dortmund angeheuert hat, sich intensiv mit Pep Guardiola und auch mit der Trainingslehre von Pep Guardiola auseinandergesetzt hat, hat irgendwie mal in einem Zeitinterview in seinem Sabbatical irgendwie geäußert, dass er sich Trainingsvideos angeschaut hat und ja auch so die natürlich viele DVDs von den Spielen von Barcelona und wahrscheinlich auch von Bayern und demzufolge ja sich auch mit Guardiola getroffen hat und auch ausgetauscht hatte. Und ja, an der Spielweise von Tuchels Dortmund fallen ja auch einzelne Muster, wie zum Beispiel der hohe Ballbesitz, zumindest auf. Ist natürlich klar, dass ich dann bestimmte Ideen, die Guardiola verfolgt, einfach nicht eins zu eins umsetzen kann, weil zum Beispiel das spielerische Material einfach nicht vorhanden ist. Also wenn wir jetzt mal in die Saison blicken und herausarbeiten, dass die Diagonalpässe aus der Innenverteidigung heraus auf die Flügelspieler ein ja, hervorstechendes Merkmal ist, dann und ich mir dann anschaue, durch die Bundesliga hinweg, wer hat A, einen, wenn nicht sogar zwei Innenverteidiger, die sich sowas spielen können und B, wer hat dann gleichzeitig noch ja, solche Flügelspieler? Und bis auf Darmstadt fällt mir eigentlich keine Mannschaft ein, die das halt praktizieren kann. Nur bei Darmstadt ist es halt eher naja, auf Schmalkostniveau, um es mal so ein bisschen salopp auszudrücken. Und bei Bayern ist es halt natürlich mit einer unglaublichen Qualität vorgetragen. Das ist natürlich halt einfach auch ja die gewisse Diskrepanz, die sich einfach ergibt. Und da vielleicht jetzt auch noch als letzten Punkt, um vielleicht jetzt mal bezogen auf den Ballbesitz zu sprechen. Es ist natürlich auch so, dass das Spiel von Bayern auch gerade in der ersten Saison ziemlich risikoreich war. Und die Implementierung von einem richtigen Ballbesitzfußball ist schwierig und fehleranfällig. Und ja, gerade dann im Umschaltspiel durchaus ja, ein bisschen tricky. Also Bayern hat ja auch unglaublich viele Gegentore dann durch Konter bekommen und gerade in der ersten Saison in Sachen Konterabsicherung große Schwierigkeiten gehabt und mussten auch relativ viele Spiele innerhalb dieser ersten Saison drehen. Ich erinnere mich, dass sie mal, ich glaube, gegen Hertha waren sie sogar mal mit 2 Toren zurück oder gegen Mainz. Also es waren auf jeden Fall mehr 2 oder 3 Spiele, auch teilweise hintereinander, auch Heimspiele, in denen sie zurückgelegen haben und das Spiel dann noch drehen mussten. Und das ist natürlich dann nur möglich, wenn du ein Stück weit Qualität mitbringst. Und ja, wie gesagt, dann auch in gewisser Weise dann auch den Mut, den man dann aufbringen muss, das über längere Zeit zu implementieren. Und der fehlt vielleicht ein Stück weit bei dem einen oder anderen Trainer. Also rein theoretisch würde ich behaupten, dass es in Wolfsburg, glaube ich, ganz gut umsetzbar wäre, einen guten Ballbesitzfußball auch zu implementieren. Schalke müsste das eigentlich auch noch viel besser hinkriegen, aber da ist es halt nochmal so von Trainerseite nicht so vorgesehen, sondern da werden halt auf spielerisch vielleicht, ich will nicht sagen einfache Muster zurückgegriffen, aber dann wird vielleicht auch nochmal eine andere Idee, wie Fußball gespielt oder praktiziert werden soll, verfolgt.
Nachfrage von meiner Seite. Guardiola coacht ja auch richtig an der Seitenlinie, also er nimmt Anpassungen vor, wenn ihm was nicht gefällt. Das sehe ich bei vielen anderen Bundesliga-Trainern nicht so. Woran glaubst du, liegt das? Ist es mangelnde Qualität oder trauen sie sich nicht oder denken sie, es ist nicht nötig? Also viele sitzen halt auf der Bank und wechseln dann irgendwann mal, aber Guardiola versucht da einfach ja, dauernd zu optimieren.
Ich glaube, da ist jetzt auch wieder so eine Mischung, glaube ich, von vielen Sachen. Also jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel Labbadia mal als Typus herausgreifen, er ist halt als Trainertyp ja sehr, sehr passiv und reagiert immer sehr, sehr spät. Und auch wenn er Auswechslung vornimmt und wenn ich jetzt die Auswechslung als das taktische Mittel oder den Impuls zur Veränderung ansehe, weil sich dann zumindest ja personell schon mal was ändert, selbst da wartet er immer relativ lange. Und da fehlt dann natürlich ein Stück weit der Mut, auf dieses Risiko einzugehen. Dann, dass ich erkenne was an der Seitenlinie und versuche dann was zu verändern. Das ist halt, glaube ich, dann nochmal so ein bisschen so die hohe Kunst vom Coaching vielleicht auch. Und das unterscheidet vielleicht auch ein Stück weit dann den guten Trainer, der eine Mannschaft vielleicht gut einstellen kann, von einem sehr guten Trainer. Und jetzt da vielleicht auch mal bezogen auf Hacking. Wir haben ja gesagt, dass Bayern gegen Wolfsburg das normale Bundesligaspiel, dass es Wolfsburg da extrem gut gemacht hat, in der ersten Halbzeit Räume zuzudecken, bayerische Spieler oder die langen Bälle zu unterbinden, dann den Übergang vom Mittelfelddrittel ins Angriffsdrittel gut zugestellt hat, dass das Pressing der Sechser und Achter auf Bayern Seite hat extrem gut funktioniert. Und Bayern hat dann in der Halbzeit ein bisschen kleinere Umstellung vorgenommen und hat Wolfsburg in der zweiten Halbzeit auseinandergenommen. Und jetzt würde ich normalerweise davon ausgehen, dass ein guter Trainer dann in dem Pokalspiel, was jetzt 2-3 Wochen später dann war, dann ja sich wieder im Idealfall eine neue Taktik überlegt oder beziehungsweise ja die Änderung, die Guardiola vorgenommen hat, dann versucht irgendwie wieder zu lesen und darauf wieder zu reagieren. Und Hacking ist einfach mit der 1-1 Taktik aus dieser ersten Halbzeit wiederum ins Spiel gegangen und ist dann wirklich in den ersten 35 Minuten von Bayern auseinandergenommen worden. Und das ist halt vielleicht so ein bisschen der Punkt, wo es dann halt diesen Unterschied gibt zwischen dem guten Trainer, der sicherlich von den Grundmustern her gut arbeiten kann, und vielleicht dem sehr guten Trainer, der dann auch ja innerhalb des Spiels dann nochmal reagieren kann und dann bestimmte kleine Nuancen sieht, die er dann irgendwie in gewisser Weise für sich positiv ausnutzen kann.
Das war das Negativbeispiel für keine Anpassungen, Wolfsburg gegen die Bayern. Für mich das Negativbeispiel für Anpassungen war Dortmund gegen die Bayern. Da hat Tuchel die ganze Geschichte ein bisschen übertrieben aus meiner Sicht und hat eben zu viel umgestellt und hat sich dann zu sehr auf einen Wettkampf mit Guardiola eingelassen.
Ja, definitiv, ist auch ein guter Punkt. Also es ist natürlich jetzt nicht so, dass Umstellungen auch immer das Allheilmittel sind, sondern es ist natürlich schon sinnvoll sein muss und die Idee, die ich haben muss, muss schon gut sein. Jetzt nur die reine Umstellung, die bringt es halt nicht.
Danke an Miles für die Frage, beantwortet von Christopher Ramm. Die nächste Frage kommt von Blub und sie geht an Konstantin, betrifft den BVB bzw. Pierre-Emerick Aubameyang. Blub fragt, soll Dortmund Aubameyang verkaufen, wenn Arsenal mit, in Klammern, zu viel Geld wirft? Ich sehe nicht, dass er unersetzbar wäre. Im Strafraum knipsen könnten viele. Hättet ihr Ersatz im Auge, vielleicht auch im Nachwuchs, Konstantin?
Soll man ihn verkaufen, wenn Arsenal zu viel bietet? Keine Ahnung, da muss man dann, das liegt dann an Zorc und Watzke, das zu entscheiden. Ich könnte mir vorstellen, dass man ihn halten möchte aus personaltaktischen Gründen, denn aktuell stehen ja auch Vertragsverhandlungen mit Hummels an, mit Gündogan, mit Mkhitaryan. Aus der Hummels-Ecke hört man auch, dass es dann zu einer Art Fundamentalentscheidung kommt. Also quasi Wechsel oder Karriereende beim BVB. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man in den nächsten Monaten sozusagen ein Statement setzen möchte, also sprich alle Leistungsträger einfach zu halten. Und damit sich Dortmund auch ein bisschen abhebt eben von den Wolfsburgs und Leverkusens in der Bundesliga, die eben dann einen gewissen Betrag, siehe De Bruyne, siehe Son im letzten Sommer jetzt, eben dann doch eher einbrechen und dann irgendwann nachgeben und ihre besten Spieler dann ab oder Top-Leistungsträger zumindest abgeben. Kann sein, dass der BVB das eben auch grundsätzlich einfach aus strategischen Gesichtspunkten nicht möchte. Ist ja unersetzlich. Nein, auf keinen Fall. Ich meine, er ist nicht der beste Stürmer der Welt. Problem ist, warum es trotzdem schwer ist, einen Ersatz zu bekommen. Der Stürmermarkt und also vor allem, wenn es um Stürmer geht, die einerseits im Strafraum schon gute Finisher-Qualitäten haben, aber gleichzeitig eben auch ja ein bisschen auf dem Flügel gut mitspielen können, auch mal einen Ball festmachen können. Der Stürmermarkt ist äußerst begrenzt aktuell. Also viele Vereine und selbst Top-Vereine schlagen sich ja auch da mit eher zweitklassigem Material. Material klingt auch so blöd, wenn es um Menschen geht, also mit eher zweitklassigen Spielern herum. Man braucht sich nur aktuell anzugucken, was Klopp bei Liverpool machen muss. Eben so einer wie Benteke, der kostet 40 Millionen, gut, Premier League-Preise, aber mit solchen Spielern muss er sich noch umschlagen. Also das ist aktuell ein bisschen ein größeres Problem. Atletico Madrid zum Beispiel, die kämpfen um die spanische Meisterschaft und haben eigentlich keinen richtigen Stürmer. Also keinen richtigen Klasse-Mittelstürmer aktuell. Das heißt, der Markt ist sehr begrenzt und für den BVB dann wahrscheinlich noch begrenzter. Selbst wenn Arsenal 50 Millionen zahlt, kann man erstens die 50 Millionen nicht komplett reinvestieren, weil man keinen Stürmer findet für diesen Wert, der dann auch zum BVB geht. Deshalb ist es schwer eigentlich, Aubameyang gehen zu lassen. Gibt's theoretisch einen Ersatz, den man vielleicht aufbauen könnte? Ja, den gibt's. Vor allem, wen ich jetzt da empfehlen würde, wäre Embolo von Basel. Ist erst 18 Jahre alt, aber erinnert in vielen Teilen an Aubameyang. Nicht ganz so schnell, aber trotzdem schnell. Dynamisch, kann über die Außen kommen, kann im Zentrum spielen. Einer, der auch so ein bisschen die Lücken in den Schnittstellen sucht, Steilpässe verarbeitet. Aber wenn ich schon gerade die Schnelligkeit anspreche, das ist natürlich bei Aubameyang so ein bisschen der X-Faktor. Also es gibt viele schnelle Spieler im Fußball, im europäischen Fußball. Aubameyang ist aber ein Spieler, der ist schneller als alle anderen. Und das ist so ein bisschen X-Faktor, vielleicht nicht unbedingt taktischer Natur, aber wenn ich einen Spieler habe, der wirklich eigentlich quasi jeden Gegner am Ende überlaufen kann, und das ist ja bei Aubameyang eigentlich schon der Fall. Also ich glaube, ich weiß nicht, in der Bundesliga, wer da mithalten soll. Da müsste man Douglas Costa dann als Manndecker dagegen stellen oder irgend sowas. Aber also, gegen Verteidiger hat er natürlich da immer noch so einen kleinen Vorteil. Und ein Sprintduell wenn er eben ein bisschen Platz bekommt, ist natürlich bei ihm schon eine sichere Bank eigentlich, dass er irgendwie vorbeikommt. Deshalb, das ist vielleicht noch so ein X-Faktor, der Aubameyang gerade jetzt in seinem Alter, wo er eben auch noch diese Geschwindigkeit, wo er auf dem obersten Level ist, wo er die Geschwindigkeit halten kann, nochmal eine Rolle spielt. Aus der eigenen Jugend, ganz ehrlich, nein. Der BVB ist da auch dünn besetzt, was die Stürmer anbetrifft. Also in der zweiten Mannschaft gibt es keinen, der das Niveau für die erste Bundesliga hat. Und in der Jugend an sich gibt es auch einen Yannick Sierra, das ist der Sturmtank aus der U19, einer, der eigentlich vor kurzem noch Innenverteidiger oder Verteidiger war. Da weiß man schon, was es für ein Spielertyp eigentlich ist. Macht sehr große Entwicklungsschritte, aber ist eben trotzdem einer, der sehr von seiner Körpergröße profitiert. Wer mit 17 schon 1,93 groß ist, der kann in solchen Duellen mit anderen 17-Jährigen natürlich schon diese Größe sehr gut einsetzen. Also es ist mehr einer, der wirklich vorn steht, hohe Bälle verarbeitet, Kopfbälle und so weiter. Also es ist keiner, ich glaube, der jetzt ins aktuelle Tuchel-System passen würde, wurde ja auch eigentlich zu Recht nicht eingeladen. Jetzt zum Training, das waren immer andere Spieler gewesen, die auch da einfach schon ein bisschen weiter sind. Das heißt, im Jugendbereich oder im Nachwuchsbereich wird der BVB da keinen Ersatz finden. Ich weiß auch nicht, ob man diese Kaderstelle jetzt aufmachen muss, denn sind wir ganz ehrlich, Adrian Ramos, der zweite Stürmer des BVB, wird den Verein irgendwann, also nicht im Winter, aber wahrscheinlich dann im Sommer verlassen, wenn das ganze Projekt Ramos ist ja eigentlich auch gescheitert und da muss man also schon versuchen, einen guten Backup-Stürmer zu finden. Und wie gesagt, der Markt ist nicht unbedingt so groß. Gibt es bestimmt auch in der Bundesliga Spieler, Haris Seferovic oder so. Trotzdem, aber da hat man die Baustelle und mit Aubameyang hätte man da noch eine größere. Ich weiß nicht, ob der BVB das aktuell tun wird.
Danke an Blub für die Frage, beantwortet von Konstantin Eckner. Weiter geht's mit Marcel, wieder in den Kommentaren auf checkpot.fm. Die Frage an Christopher, der kriegt nicht nur Bayern-Fragen heute. Glaubt ihr, die Hertha kann sich mittel- oder langfristig in der oberen Tabellenregion, er sagt Platz 5 bis 8, halten? Oder haben sie einfach nur einen Lauf? Schon ein bisschen her, dass er die Frage gestellt hat, aber der Lauf von Hertha BSC ist ja weitergegangen. Christopher.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich gehe jetzt mal rein ganz pragmatisch an die Sache ran und schau mal, wie die Rückrunde der Hertha aussieht. Die haben ja in den verbleibenden 17 Spielen 9 Heimspiele, das heißt, sie haben zumindest schon mal ein Heimspiel mehr als ein Auswärtsspiel und haben zu Hause noch, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass sie die meisten Punkte zu Hause holen, Augsburg, Darmstadt, Frankfurt, Hannover, Ingolstadt, also jeden Fall als Mannschaften, die sie schlagen können, aber auch Dortmund, Bayern, Schalke und Wolfsburg. So als die ganzen Top-Teams. Und da würde ich jetzt schon mal so das als kleinen Pluspunkt verbuchen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie zu Hause gegen die Mannschaften vielleicht irgendwas holen, ist vielleicht noch ein Stück weit größer als auswärts. Und ja, von daher würde ich erstmal so rein pragmatisch gesehen sagen, da ist auf jeden Fall eine gewisse Chance da, dass sie sich relativ weit oben halten können. Sie haben natürlich jetzt auch schon immerhin 3 Punkte Vorsprung auf Platz 4. Wenn ich jetzt die Europa League-Position mit Platz 6 festlege, sind es immerhin schon 5 Punkte Vorsprung. Die müssen sie natürlich dann auch erstmal verspielen. Was mir natürlich Sorgen bereitet, ist die starke Diskrepanz zwischen den, ja, das, was wir als Expected Goals definieren, also die Chancenqualität natürlich, beziehungsweise, ja, was sie halt aus ihren Chancen rausholen. Und da ist jetzt aktuell, ist es einfach so, dass sie extrem überperformen. Das heißt, Konstantin hat das mal ausgerechnet, haben sie den Unterschied, also die Expected Goal Differenz von Konstantin 13 waren es, ne?
Also es ist so, dass bei nach Expected Goals müsste sie ein Torverhältnis von minus 5 haben.
Ja.
Real haben sie aber aktuell ein Torverhältnis von plus 8. 13 Tore Diskrepanz zum positiven beziehungsweise negativen. Ja, das zeigt schon, dass sie schon sehr stark überperformt haben.
Ja, definitiv. Und was mich aber, glaube ich, ganz positiv stimmt, ist, dass sie die Baustellen im Kader erkannt haben. Wir haben suchen jetzt verstärkt noch Spieler für die Außenbahn. Mit Sinan Kurt haben sie von Bayern einen Perspektivspieler geholt, der ja zumindest beim FC Bayern jetzt noch nicht das gezeigt hat, wiederum die Bayern ihn aus Gladbach geholt haben vor anderthalb Jahren. Aber Paul Dardai ist ja schon bei Mitchell Weiser, ja, es ist gelungen, dass er so einen gewissen Sinneswandel ihn eingetrieben hat. Kann man natürlich auch vorstellen, dass das ihm auch bei Sinan Kurt gelingt, der ja in seiner Bayernzeit so ein bisschen darunter gelitten hat, der auf einmal jetzt den goldenen Löffel in die Hand gedrückt bekommen zu haben. Also ja, den das gesamte Leben dann, glaube ich, so ein bisschen auf den Kopf gefallen ist. Neue Stadt, dann wahrscheinlich zum ersten Mal auch relativ viel Geld zur Verfügung zu haben und was halt dann so in diesem ganzen Lebenswandel natürlich damit reinspielt, ist auch nicht immer positiv aufgefallen, um es mal so zu formulieren, wenn er dann bei der zweiten Mannschaft den Amateuren auflaufen sollte. Aber an sich sicherlich ein Spieler mit Potenzial, der die halt da weiterbringen könnte. André Hahn ist auch immer wieder nochmal im Gespräch aus Gladbach, der da auch nicht auf seine Einsatzzeit kommt und die Gladbacher sich jetzt auch nochmal weiterhin verstärkt haben für die Außenbahn. Das ist jetzt ein bisschen die Frage, ja, könnte er wechseln? Auf jeden Fall ist da sicherlich noch Potenzial da. Aber wie gesagt, die größte Baustelle ist sicherlich oder der größte Knackpunkt aktuell diese große Diskrepanz zwischen ja erspielten Chancen und erzielten Toren. Da sind sie halt einfach extrem gut und performen total über im Vergleich zu allen anderen. Wenn sie das halten können, kann es so weitergehen. Wenn nicht, dann könnten sie ein Stück weit durchgereicht werden. Sie haben natürlich jetzt schon oder profitieren auch in gewisser Weise von diesem Vorsprung. Europa League, denke ich, ist auf jeden Fall drin. Ist natürlich vielleicht auch noch so als abschließenden Punkt so ein bisschen die Frage, wie die Hertha dann den Fokus legt. Ist ja immer noch so ein bisschen so der Traum, dass sie das DFB-Pokalfinale erreichen. Vielleicht legt Dardai dann auch so ein bisschen den Fokus mehr auf den Pokal hin. Wird dann sicherlich so ein bisschen jetzt das Frühjahr entscheiden.
Gibt also zwei Möglichkeiten. Entweder den Expected Goals Wert nach oben treiben oder einfach weiter überperformen. Kann man ja nicht wissen, wie lange eine Mannschaft überperformt. Wenn es eine ganze Saison ist, dann ist ja gut. Danke an Marcel für die Frage beantwortet von Christopher Ramm. Auf Twitter findet ihr ihn unter @ramc mit dabei. Auch heute wieder Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter zu finden unter @cc_eckner. Ich bin dort @fetzi6. www.checkpot.fm, da gibt's alle Episoden. Eine Facebook-Seite haben wir auch. www.facebook.de/der-vorcheck. Und sonst könnt ihr natürlich den Vorcheck über euren Podcatcher hören. Und wir freuen uns weiterhin über iTunes, Rezensionen und Bewertungen. Wenn euch der Podcast gefällt oder wenn ihr einen Vorschlag habt, was wir besser machen könnten. Weiter geht's mit Lukas. Der stellt folgende Frage. Kann Zidane was als Trainer? Wie war er denn bei Reals zweiter Mannschaft? Bei Guardiola hat man ja anscheinend damals gesehen, dass er was drauf hatte. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass Konstantin Eckner sich das erste Spiel von Real Madrid unter der Leitung von Zinedine Zidane angeschaut hat. Also deswegen kriegst du auch die Frage, Konstantin.
Sie. Ja, das ist natürlich noch ein bisschen früh vielleicht für eine abschließende Bewertung von Zidanes Fähigkeiten. Ich hatte auf Twitter damals so ein bisschen zweideutig eben geschrieben, dass er als, oder mal angedeutet, dass er eben als Spieler nicht unbedingt der taktisch intelligenteste war. Das wird immer so ein bisschen vergessen unter der, der Anbetung des Halbgotts Zidane, der er vielleicht technisch gesehen sicherlich war, war aber doch ein Spieler mehr fürs 1 gegen 1 und weniger einer, der wirklich so ein bisschen den strategischen Weitblick hatte, der war vielleicht zu seiner Zeit auch nicht ganz so gefordert. Glücklicherweise ist es so, dass ein Spieler oder ein heutiger Trainer als Spieler nicht unbedingt taktisch herausragend gewesen sein muss, um eben heute als Trainer da vor allem in dem Bereich gut abliefern zu können. Was er auf alle Fälle hat, ist natürlich eine gewisse Ausstrahlung und er strahlt auch einfach Respekt natürlich auch aus. Das macht seine Biografie zum einen und dann eben auch, ich denke, seine Person an sich auch im Allgemeinen ist es so, dass also zumindest ein Zidane hat da vielleicht auch schon mal von Grund auf einen besseren Stand als ein Rafa Benitez, der jetzt eben bei Real Madrid entlassen wurde. Sieht man sich die Spiele an, die Zidane eben jetzt in den letzten Monaten hatte, man muss vielleicht auch nochmal kurz rekapitulieren, vielleicht wer es jetzt nicht weiß, er war Co-Trainer unter Carlo Ancelotti bei Real Madrid gewesen, damals 2014 beim Champions League-Sieg war er eben auch Co-Trainer von Ancelotti und ist dann eben zur zweiten Mannschaft, zur Castilla, das ist die zweite Mannschaft von Real Madrid, die spielt in der dritten Liga, gewechselt und gab es ein paar Probleme, hatte dann irgendwie nicht die passende Trainerlizenz, war dann irgendwie noch Co-Trainer gewesen, ist dann doch Cheftrainer geworden, wie auch immer. Also er hat die trainiert eigentlich oder war der verantwortliche Trainer dort gewesen. Selbst sagt er auch, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen, dass sein Vorbild, was fußballerische Qualität, was den fußballerischen Stil vor allem betrifft, sein Vorbild ist Pep Guardiola. Also ja, Guardiola, der katalanische Klassenfeind, der wird jetzt zum Vorbild vom madrilenischen Trainer. Ey, Spaß beiseite, aber es ist interessant zumindest zu erfahren. Bei seiner ersten Pressekonferenz vor dem Spiel jetzt gegen Deportivo hat er auch nochmal gesagt, dass er vor allem auf Ballbesitz Wert legt, aber er hat, glaube ich, gesagt, Possession but Speed. Also sicherlich Ballbesitz, aber kein Ballgeschiebe, also trotzdem das Tempo nutzen. Und das war gegen Laconia jetzt im ersten Spiel eigentlich auch schon ein bisschen sichtbar. Das heißt einerseits natürlich, Real Madrid ist dazu gezwungen, in fast allen Spielen in La Liga und auch in der Champions League, wenn es nicht gerade gegen Barcelona geht, das Spiel zu machen. Damit müssen sie sich anfreunden, dagegen werden sie sich nicht wehren können. Auch unter Ancelotti, wo die besten Leistungen von Real Madrid vielleicht Konterspiele waren, wie gegen Bayern München, ist trotzdem so, dass sie in La Liga mussten sie das Spiel machen und das wird sich auch jetzt unter Zidane natürlich nicht ändern. Das heißt, also er legt da schon Wert drauf, dass der Ballbesitz strukturiert abläuft, aber er muss natürlich, und das hat gegen La Coruña zumindest teilweise geklappt, sie konnten sich durchs Zentrum nicht durchkombinieren, weil da die Staffelung schwach waren, das weiß quasi, da standen zwei oder drei zentrale Mittelfeldspieler und in der letzten Linie standen dann drei oder vier Angreifer. Man konnte sich also nicht so das Zentrum durchkombinieren. Was hat man gemacht? Man hat über die Außen gespielt und dann eben die Geschwindigkeit genutzt von Bale, von Ronaldo, von Isco, auch von Benzema. Also es war schon das, was er eigentlich angekündigt hat. Ähnliches hat man auch eben bei der zweiten Mannschaft gesehen, wo er dort noch aktiv war. Das heißt eben viel aus einem zentralen, aus einem Dreier zentralen Mittelfeld heraus, ein Dreiecke auf den Außen im Zentrum, viele Kombinationswege. Also so ein bisschen das auch, was Guardiola möchte. Also in jedem Moment soll der Ballführende zwei Anspielstationen haben. Jetzt natürlich soll man das nicht überbewerten oder nicht überinterpretieren. Aber bei Zidane gab es zumindest die Ansätze, als er die zweite Mannschaft trainiert hat. Sicherlich auch noch auf keinem Niveau vergleichbar mit Guardiola. Der ist jetzt irgendwie schon, also natürlich schon weiter oben angelangt, aber der muss ja auch irgendwo mal anfangen und hat das in herausragender Manier getan. Und Real Madrid erwartet sich jetzt einfach, dass Zidane das auch schafft, eben auch aus der zweiten Mannschaft heraus, auch ein ehemaliger Weltklasse-Spieler wie Guardiola. Das kann klappen, also die stilistischen Anleihen bei Guardiola sind da und ich glaube, für eine Top-Mannschaft wie Real Madrid ist es auch gut, so eine Dominanz irgendwo ausstrahlen zu wollen und die geht jetzt vielleicht mit Zidane einher. Im taktischen Detail hat er jetzt in der zweiten Mannschaft auch nicht alles gepasst. Das sind natürlich auch junge Spieler, 19 oder teilweise Ödegaard ja sogar noch Minderjährige, wenn man es auf Ödegaard schaut oder auch Enzo Zidane, sein Sohn. Dabei, also da stimmten Detailsachen nicht, Abstände, Abläufe noch nicht ganz so harmonisch und so weiter. Defensive war auch ein bisschen problematisch, sehr viel im Gegenpressing sehr viel rausgerückt und dann Lücken offen gelassen. Das war jetzt auch so leicht sichtbar beim ersten Auftritt von Real Madrid, hat aber weniger mit Zidane zu tun, sondern ist auch noch so eine, ja, so eine Bürde, die er jetzt einfach übernimmt von Benitez, der eben gerade defensiv da nicht unbedingt die Probleme lösen konnte, die da vor ihm lagen. Also Real Madrid neigt ihn doch dazu, dann so ein bisschen die Lücken zur Abwehr offen zu lassen und so weiter. Das muss Zidane natürlich noch lösen. Ob er defensivtaktisch, was er da so drauf hat, das mag ich noch nicht zu beurteilen, aber insgesamt ist es zumindest so, dass er Potenzial auf alle Fälle hat. Es ist nicht so, dass er jetzt nur aufgrund des Namens, oder vielleicht ist es in der Realität so, aber ich glaube, man hat sich schon angeschaut, was er jetzt in der zweiten Mannschaft auch abgeliefert hat, denn es gibt bis jetzt natürlich immer noch so Kritiker, die eben sagen, ihm wurde das so ein bisschen einfach in den Schoß gelegt aufgrund seines Namens. Ich glaube, er hat sich doch schon zumindest am Ansatz bewiesen, jetzt einen guten Auftakt gehabt. Das 5-0 überschattet natürlich einige kleinere Mängel, die Real Madrid hat aktuell. Aber das kann man sich da nicht vorwerfen. Also ich glaube, am 4. Januar hat er die Mannschaft übernommen, die erste Mannschaft. Am 10. Januar das erste Spiel. Gut. Also in dieser einen Woche, da kann man noch keine Wunderdinge von ihm verlangen, zumal er immer noch ein Trainer ist. Er ist immer noch ein Trainer in der Ausbildung, wenn man so möchte. Also das ist jetzt so ein bisschen, er muss das Ganze jetzt on the fly, muss er jetzt die Dinge auch noch so ein bisschen lernen. Er hat natürlich die Erfahrung von, keine Ahnung, 3000 Spielen auf hohem Niveau, die er als Spieler selbst hatte, aber als Trainer ist es vielleicht dann trotzdem nochmal was anderes. Wie gesagt, also Potenzial ist da, Guardiola ist sein Vorbild, Real Madrid ist so ein bisschen auch sein Verein und das könnte was werden. Also ich glaube, und keine Angst, Zidane muss man jetzt nicht anhand seiner spielerischen Fähigkeiten bewerten, sondern es geht rein und weg darum, was er als Trainer leisten kann. Und er kann der große Wurf werden für Real Madrid.
Der erste Spiel zeigt zumindest schon mal, dass er es wohl versteht, die großen Stars in die Position zu bringen, dass sie ihre Qualitäten ausspielen. 5-0 gegen Deportivo La Coruña, dreimal Bale, zweimal Benzema. Danke an Lukas für die Frage, beantwortet von Konstantin Eckner. Und wir kommen vom großen Real Madrid zum noch viel größeren Hannover 96. Frage von Miles via checkpot.fm. Noch einmal Miles, den hatten wir schon mal, wenn ihr euch fragt, warum wird meine Frage jetzt nicht beantwortet, aber da kommen zwei Fragen dran. Wir versuchen, alle Fragen, die gestellt wurden, abzuarbeiten. Und es ist auch so, dass Christopher und Konstantin sich so ein paar Fragen natürlich auch rauspicken zu den Themen, die sie gerade so beschäftigen. In dem Fall halt nochmal die Frage von Miles, und zwar, was kann Schaf bei Hannover 96 bewirken? Und reicht ein Yamaguchi für die Etablierung? Geht die noch weiter?
Moment. Die unten weiter.
Für die Etablierung? Bisschen abgehackt, oder?
Der Offensive.
Ah, so. Hier ist die komplette Frage. Was kann Schaf bei Hannover 96 bewirken? Und reicht ein Yamaguchi für die Etablierung eines Offensivspiels? Und wer wäre als Trainer eine bessere Wahl gewesen? Christopher.
Puh, bessere Wahl, schwierig. Ich fange mal mit Yamaguchi an. Ist für mich eigentlich eher so ein zentraler Mittelfeldspieler, irgendwas so zwischen 6er und 8er. Ich finde es ehrlich gesagt immer ein bisschen schwierig, in so einer sportlichen, schwierigen Situation einen Spieler aus dem sogar europäischen Ausland, also nicht europäischem Ausland zu holen, die dann mit Erwartungen überhäuft werden, vor allem wenn es dann so auch teilweise relativ große kulturelle Unterschiede gibt. Es ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie schnell können sich die Spieler dann auch etablieren und einleben. Es gab ja jetzt nach Kagawa auch schon etliche Versuche, japanische Spieler in die Bundesliga zu holen und darauf zu hoffen, dass es so einen ähnlichen Scoop gelandet wird, mehr oder weniger. Dann junge Spieler dann für günstiges Geld zu holen und die dann halt hier zu entwickeln, wie es halt im Idealfall bei Kagawa gelungen ist. Das ist natürlich, bedarf immer eine gewisse Zeit, und die hat Hannover jetzt eigentlich nicht. Von daher bin ich da erstmal prinzipiell ein bisschen skeptisch, was den Spieler angeht. Ich glaube, das größte Problem von Hannover ist jetzt einfach, dass sie einen Spieler brauchen, der mehr Torgefahr ausstrahlt als Dirnic, den sie geholt hatten, der hat ja kam von AS Saint-Étienne, hat jetzt in Hannover 11 Spiele gemacht, ja, kein Tor geschossen, mir noch ein Assist beigesteuert. Den haben sie jetzt sogar schon wieder abgegeben. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Bräuchten jetzt eigentlich noch einen Stürmer. Sie stehen halt auch aktuell ja nur bei 18 Toren. Und ja, das ist halt, da liegt halt so ein bisschen die Krux, weil wir ja vorhin über die Hertha auch an der Stelle gesprochen haben, oder ja, über die Hertha gesprochen haben. Hertha hat in diesen 17 Spielen 112 Chancen erspielt, Hannover sogar 132, aber die Hertha hat im Endeffekt ja 8 Tore mehr erzielt. Und das ist halt der Unterschied, zum einen nochmal bezogen auf die Hertha-Frage, die wir vorhin hatten. Das meinen wir halt mit diesem Überperformen, also deutlich weniger Chancen, aber mehr Tore erzielt. Und natürlich im Umkehrschluss jetzt bei Hannover, die sich damit irgendwo im Durchschnitt bewegen, wo die Expected Goals von dem real erzielten Tor nicht weit auseinandergehen, aber ja, wo einfach eine gewisse bessere Chancenverwertung dann einfach so ja essentiell wird, um die Klasse zu halten. Und da kommt jetzt halt Thomas Schaaf ins Spiel, der jetzt auch bezogen, ja, also der, den ich fachlich für keinen schlechten Trainer halte, der aber sicherlich ja in gewisser Weise ja hier und da limitiert ist. Was meine ich damit? Also vor allem kriegt er halt es nicht hin, ein gutes defensives Konzept zu etablieren. Das war jetzt bei Bremen lange Zeit so einer der großen Baustellen. Das war aber letztes Jahr dann auch in Frankfurt das Problem. Mit denen ist er letztes Jahr 9. geworden, war aber unterm Strich ja gut, Hoffenheim stand noch davor, aber im Endeffekt ja mit einer der ersten Mannschaften, die ein negatives Torverhältnis hatten. Und das zeigt halt auch ungefähr so, wo es in die Richtung geht. Also es ist halt eher so ja Run-and-Gun-Game von Thomas Schaaf halt häufiger. Also eher, es geht total gut oder dann geht's halt total in die Binsen. Also viel dazwischen ist halt auch nicht. Das ist halt, glaube ich, dann die Frage, das hat Konstantin und ich, haben uns damit schon öfter mal auseinandergesetzt mit der Frage, wen holt man eigentlich in so einer Situation? Holst du jetzt einen Trainer, wie zum Beispiel Stevens jetzt vor 2 Jahren bei Stuttgart vorgelebt hat, der dann eher auf Defensive setzt und dann lieber 0-0 spielt, als und sich vielleicht in 3 Spielen dann so 3 Punkte erhamstert? Oder holst du jetzt vielleicht einen Trainer, wie Thomas Schaaf, der eigentlich eher dafür steht, ja, also offensiv zu spielen, ja, das 4-4-2 sehr, sehr, oder 4-2-3-1 sehr, sehr offensiv zu interpretieren, vielleicht auch ein Stück weit mehr Ballbesitz spielen lässt, der vielleicht mit Pressing jetzt nicht ganz so viel anfangen kann. Hole ich halt so einen Trainer, wo ich vielleicht halt in 3 Spielen, weil ich in einem Spiel extrem gut performe, vielleicht 1 Sieg hole, aber die anderen 2 halt klar verliere. Das ist halt so ein bisschen die Frage, die ich mir da stelle, wo ich auch selbst noch keine abschließende Antwort habe oder wo ich mir irgendwie noch keine abschließende Meinung gebildet habe. Vielleicht noch als letzten Input. Letztes Jahr bei Frankfurt war er stellte er mit Frankfurt die 4/5 beste Heimmannschaft, aber war gleichzeitig auch die schlechteste, oder Frankfurt war die schlechteste Auswärtsmannschaft. Sie haben nur 11 Punkte geholt auswärts. Jetzt ist es so, dass Hannover noch 8 Auswärtsspiele hat. Das hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, da sind aber teilweise ganz schöne Kracher noch mit dabei. Wir müssen noch nach Dortmund, nach München. Das sind natürlich dann so Spiele, wo du vielleicht sowieso schon nicht planst, um irgendwas mitzunehmen, aber wenn du natürlich mit Thomas Schaaf dann antrittst, kannst du die wahrscheinlich schon generell aus der Statistik streichen. Also vieles wird, glaube ich, davon abhängen, wie erfolgreich Thomas Schaaf ist, wenn es ihnen gelingt, jetzt noch einen Offensivspieler zu verpflichten, der, also vor allem den Stürmer zu verpflichten, der dann auch schlussendlich dann die Tore erzielt. Und ich glaube, das ist auch noch ein gewisser Faktor, inwieweit es ihnen gelingen wird, ja, andere Mannschaften, die vielleicht jetzt noch vor ihnen stehen, die vielleicht nicht das Potenzial haben, vielleicht an erster Stelle mal Darmstadt genannt, noch abzufangen. Die Darmstadt liegt jetzt aktuell 4 Punkte vor ihnen. Das ist, glaube ich, noch halbwegs machbar. Wie gesagt, hängt, glaube ich, vieles davon ab, ob es ihnen jetzt gelingt, noch jemand für die Offensive dann zu verpflichten. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel.
Danke an Miles für die Frage, beantwortet von Christopher Ramm. Und dann haben wir Zum Abschluss noch einmal eine Frage von Lukas, der in den Kommentaren auf www.checkpoint.fm wissen will. Im Zuge der Ancelotti-Verpflichtung habe ich auch einiges von Konstantin über Arrigo Sacchi gelesen und wollte mal fragen, was ihr glaubt, wer heute noch von ihm beeinflusst ist. Zum Beispiel Klopp. Und wer wäre als Trainer eine bessere Wahl gewesen? Bullshit. Da ist nämlich der Rest der vorigen Frage. Also, was glaubt ihr, wer heute noch von ihm beeinflusst ist? Zum Beispiel Klopp? Fragezeichen. So endet die Frage. Konstantin.
Da hätte ich das auch nicht aufgeklärt. Ist mir vorhin schon aufgefallen. Ich hatte gesagt, das hast du dann irgendwie gesehen. Okay,
also wir bauen uns halt die eigenen Fragen.
Ja, eben. Also,
genau, also wir stückeln eure Fragen bisschen, dann immer so ein bisschen zusammen und ja, genau. Fragen, also ja. Yamaguchi bei Bayern nächste Saison, Konstantin, was sagst du dazu?
Nee, ja, Quatsch. Potenziell guter Transfer, denke ich.
Also mein Fehler, egal. Einfluss von Arrigo Sacchi auf weitere Trainer, außer auf Carlo Ancelotti, unter dem er ja angefangen hat. Umgekehrt. Ancelotti hat unter Sacchi angefangen bei der italienischen Nationalmannschaft Mitte der 90er.
Ancelotti war Spieler von Sacchi, als Sacchi 87 dann zu Milan gegangen ist, als relativ unbeschriebenes Blatt unbeschriebenes Trainerblatt aus der dritten Liga oder aufgestiegen damals mit paar Mal dann die zweite Liga, hat im Pokal Milan geschlagen und dann hat Silvio Berlusconi, der damals Milan dann übernahm als Mehrheitseigner, hat dann gemeint, Arrigo, dich behalte ich im Auge, und nachdem sie dann den Pokal gewonnen haben gegen das große Milan, hat Berlusconi dann den Schachzug seiner Fußballfunktionärskarriere gemacht und hat Arrigo Sacchi zu Milan geholt und die wurden dann zu den Unsterblichen. Ancelotti war damals dann eben Spielmacher unter Sacchi und dann später wurde er Co-Trainer von ihm, als sie vor allem versucht haben, 94 dann die WM zu gewinnen. Wir wissen alle, Baggio hat den entscheidenden Elfmeter verschossen. Arrigo Sacchi blieb da halt ohne WM-Titel.
Ich muss da kurz einhaken.
Ja.
Bei Baggio bleibt bei dieser Weltmeisterschaft immer dieser verschossene
Elfmeter. Ja, aber der war trotzdem eigentlich total stark.
Der hat so eine fantastische K.O.-Phase gespielt. Unglaublich. Egal.
Aber es ist eben der letzte Moment dieser WM sozusagen.
Ja, und wir dürfen nicht vergessen, er war nicht der Einzige, der einen Elfmeter verschossen hat.
Ja, natürlich. Also Baresi hat auch einen verschossen, der sich im ersten Spiel oder im zweiten Spiel dann, ich glaube im ersten Spiel verletzt hat und dann erst im Finale zurückkam. Also natürlich, gut, Baggio hat sozusagen die A-Karte da an der Stelle gezogen. Aber wie auch immer. Zu Sacchi jetzt zum Thema direkt, ist natürlich konkret schwer zu beurteilen, wer jetzt direkt von ihm beeinflusst wurde oder wo Ähnlichkeiten durch Zufall vielleicht bestehen. Es ist immer gut, wenn Trainer sich nicht nur von einem beeinflussen lassen. Also es ist Quatsch, jetzt eine Sacchi-Kopie zu sein. Natürlich hat er aufgrund seines Erfolges, der nicht unbedingt jetzt vom Zeitraum her sehr lang war, weil diese Milan-Zeit waren drei sehr erfolgreiche Jahre, das vierte war dann schon ein bisschen Chaos, und dann eben noch die italienische Nationalmannschaft, wo er ja eigentlich nur Vorbereitung gemacht hat, Qualifikationsspiele und dann die WM selbst. Also sagen wir 5-6 Jahre war Sacchi also wirklich ganz oben an der Spitze. Trotzdem hat er eben eine ganze Generation von italienischen Trainern natürlich beeinflusst. Das geht hin zu Ancelotti, wie bereits genannt, bei dem Auffälligkeiten eben oder beziehungsweise Ähnlichkeiten dann auffielen, als zum Beispiel die Bayern eben von Real Madrid dann geschlagen wurden. Dieses 4-4-2, das war sehr, sehr Sacchi-esk. Deshalb natürlich Ancelotti zum einen, Fabio Capello, der war der Nachfolger bei Milan, dann in den 90ern, der hat auf das Sacchi-System aufgebaut, ist auch einer, der sehr stark von ihm beeinflusst wurde, von Sacchi selbst. Roberto Donadoni, der Offensivspieler von Sacchi bei Milan und auch bei der italienischen Nationalmannschaft, auch einer, der immer gesagt hat, ich bin von Sacchi beeinflusst. Andere Spieler zum Beispiel von ihm aber nicht. Also Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Van Basten, die Holland-Connection bei Milan, die sind zum Beispiel überhaupt nicht so direkt von Sacchi, oder zumindest sieht man es nicht von Sacchi, der so sehr stark beeinflusst. Andere haben eben noch keine Trainerkarriere eingeschlagen, aber zum Beispiel ein Paolo Maldini hält große Stücke auf die Arbeit, die Arrigo Sacchi eben bei Milan damals vollbracht hat. Und Maldini hat vor kurzem mal gesagt, um vielleicht auch nochmal darauf einzugehen, wie die Wirkung von Sacchi einfach war, hat eben gesagt, dass wenn sich Costa Corta und Baresi, also die anderen Abwehrspieler, oder Tassotti, die eben da so die Viererkette zum Teil gebildet haben, wenn die sich heute treffen, dann können die noch genauso spielen wie damals, vielleicht nicht mehr ganz so schnell, aber sie wüssten noch genau die taktischen Abläufe, denn das ist eigentlich Arrigo Sacchi, er hat es bis zum Erbrechen hat er Trockenübungen gemacht. Die mussten verschieben ohne Ball, Stunde für Stunde. Es gab eine alte Turnhalle und eine alte Sporthalle in der Trainingsanlage von Milan. Da wurde Stunde um Stunde wurde da geübt. Wie verschiebe ich? Wo muss ich mich positionieren? Da haben die keinen Ball gesehen. Solche Sachen wurden natürlich auch später von anderen Trainern aufgegriffen, konkret in der Bundesliga zum Beispiel von Lucien Favre oder auch von Jos Luhukay. Die haben auch sehr viel Wert auf solche Übungen gelegt, auf die rein taktischen Übungen. Gibt auch Kritiker davon, die sagen, okay, ohne Gegnerdruck, ohne Ball und ohne Gegnerdruck ist das realitätsfern, das braucht man nicht zu tun. Deshalb gibt natürlich da auch eine Anti-Sacchi-Schule, wenn man so möchte. Aber es hat natürlich auch solche Sachen haben Einfluss genommen, denn in den 80er Jahren, als Sacchi angefangen hat, zum Beispiel solche taktischen Übungen konstant in sein Training einzubauen, da war das noch eher etwas Neues. Nicht, dass es das nicht vorher schon gab, aber natürlich auch durch die Wirkung von Milan selbst hat er natürlich auch Ausstrahlung gehabt mit seinen ganzen Methoden. Zu Klopp, ich weiß nicht, inwieweit er direkt beeinflusst wurde von Sacchi, da bin ich mir unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Was beide aber gemein haben, ist diese sehr starke Intensität im Training. Also, dass sie eigentlich ihre Spieler bei jedem Training, bei jeder Trainingseinheit zu 110% pushen. Ich hatte das mal in einem kleinen Beitrag vor kurzem auch mal aufgegriffen, warum Trainer zum Teil auch sich dann überwerfen mit ihren Mannschaften. Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe und ich, Sacchi und Klopp habe ich da so in eine Kategorie gesteckt. Das sind Trainer, die verbrennen ihre Mannschaften quasi. Also auch bei Sacchi, der hat, ich muss sagen, 89-90 in den beiden Saisons hat Milan die letzte Mannschaft, die den European Cup, die heute Champions League verteidigt hat. Also die waren wirklich auf dem höchsten Niveau in Europa. Trotzdem, schon in der dritten Saison dann fing die Kriselei an in der Mannschaft, denn die waren einfach mental vor allem fertig. Die waren ausgerungen, wenn man so möchte, weil Sacchi eben in jedem Training sie so brutal gepusht hat. Und bei Klopp hat das sicherlich bei Dortmund ein bisschen länger gedauert, aber auch da gab es ja dann so ein bisschen Verstimmung zum Schluss, weil eben, klar, der Erfolg blieb aus, aber es war natürlich auch so, dass er auch seine Spieler bis zum Extremsten pusht und das führt dann dazu, dass vielleicht ihr dann irgendwann eine Müdigkeit einsetzt. Im Übrigen auch, und da ist Sacchi oder da ist Ancelotti Anti-Sacchi, wenn man so möchte. Denn Ancelotti ist ja einer, der dann doch ein bisschen, das Ganze ein bisschen besser gemächlicher angeht, wenn man so möchte, dass alles nicht ganz so vielleicht bei den 110% immer liegt. Da hat er sich vielleicht auch was abgeschaut, in dem Sinne, dass er von den Fehlern von Sacchi in gewisser Weise gelernt hat, die vielleicht da bei Milan begangen wurden in seiner großen Phase. Also sicherlich Klopp in puncto Trainingsintensität und auch in rein wie er einfach fanatisch Dinge verfolgt, da sind sich beide sehr ähnlich. Ansonsten, welche Trainer wurden noch von ihm beeinflusst? Rafa Benitez sagt selbst, er wurde von Sacchi beeinflusst, hat sich im Spiel von Benitez jetzt, also in den Mannschaften von Benitez, zum Teil abgebildet, zum Teil nicht. Das war vielleicht auch eher eine allgemeine Aussage, die Benitez mal getroffen hat, das ist auch schon Jahre her, das war so Ende der 2000er, also noch in Liverpool-Tagen von Benitez hat er das mal gesagt. Wer auch noch von ihm beeinflusst wurde, einfach um es mal genannt zu haben, ist Bob Bradley, der US-amerikanische Coach, der ist mit der College-Mannschaft von Princeton extra damals nach Mailand geflogen, um sich da die Trainingsmethoden anzuschauen. Es war in den 90er dann, ich glaube, Sacchi war nicht mehr da, aber es war einfach damals sieht man auch diese Ausstrahlung, die einfach so ein Trainer hatte zu dieser Zeit. Also da ist man auch mal als Bob Bradley mit dem Princeton College Team dann nach Europa geflogen und wollte sich unbedingt anschauen, was da gemacht wird in Italien. Denn das darf man nicht unterschätzen, wenn man vielleicht das nicht direkt selbst miterlebt hat, ich jetzt auch nicht persönlich miterlebt habe, aber wenn man es nachrecherchiert, also die Milan-Mannschaft beziehungsweise Sacchi als Trainergenie zu der Zeit, das war was ganz Besonderes. Und also man muss auch so sagen, das war High-End, was in Italien gespielt wurde, auch im Vergleich zu Deutschland, wo die Fußballtaktik noch in der Höhle gelebt hat. Deshalb, vielleicht auch deshalb bis heute auch diese Ausstrahlung, obwohl seine Karriere also auf allerhöchstem Niveau relativ kurz war. Ob er heute noch Trainer beeinflusst, weiß ich nicht. Solche Sachen verblassen dann auch mit der Zeit. Ich denke, heute gibt es andere. Es gibt sicherlich noch Trainer, die rein vom Fußballerischen her, dieses 4-4-2, dieses Pressing, diese Zonenverteidigung noch an Sacchi erinnern. Allen voran natürlich Diego Simeone mit Atletico Madrid, die zumindest in Ansätzen schon an dieses defensive System, was Saki vor allem präferiert hat, erinnern. Aber ob er jetzt direkt von Saki beeinflusst wurde, meines Wissens eher nicht. Simeone hat andere Ziehväter, wenn man so möchte. Aber gut, das en Detail weiß man es auch nicht. Also wie gesagt, es ist auch immer gut für einen Trainer, wenn er dann verschiedene Vorbilder hat und sich bei verschiedenen Trainern was abschaut und nicht eben eine Kopie jetzt von einem Trainer wird. Und wenn wir vorhin über Zidane gesprochen haben, dass er eben Guardiola als geistigen oder als geistigen Vater, will ich nicht sagen, aber vielleicht so als stilistisches Vorbild sieht, dann ist Guardiola vielleicht auch nicht der Einzige. Und ja, ein Zidane wird auch noch bei anderen Trainern schauen, was die ihm tun. Und vielleicht auch sich daran erinnern, was seine Trainer zu seiner Spielerzeit getan haben. Deshalb, ja, das kann man nie so ganz final sagen. Und wenn man sich nicht outet als Schüler von Saki, dann ist es auch jetzt ein bisschen Spekulation, was ich getan habe. Aber zumindest in Italien gibt es noch viele Trainer, die ja, Saki so ein bisschen nacheifern einfach. Ob das sich dann immer im en Detail, im Taktischen niederschlägt, sei jetzt mal dahingestellt, aber zumindest, und das ist vielleicht fast noch wichtiger als die Errungenschaften, die er in Sachen Pressing, in Sachen Zonenverteidigung dann geschaffen hat, ist es einfach auch so, dass Saki, der Schuhverkäufer aus Ravenna, war eben auch so ein bisschen der erste Fußballprofessor. Also was dann 98 mit Ralf Rangnick in Deutschland aufkam, als der dann als Fußballprofessor bezeichnet wurde, das war Saki eben schon ein Jahrzehnt zuvor. Also einer, der nur Amateurfußballer war, eben in Ravenna und sich über kleine Mannschaften, über Rimini und so weiter dann nach oben trainieren musste. Aber einer, der eben den analytischsten Blick von allen hatte. Und vielleicht ist er in dem Punkt einfach ein generelles Vorbild für viele heutige Trainer, auch für die Tuchels zum Beispiel unserer Generation. Ob die jetzt direkt sich an ihm orientieren, aber zumindest war er so ein bisschen vielleicht einer der Vorreiter zumindest, wenn es darum geht, dass man eben ja, den Professorenblick hat auf den Fußball.
Danke an Lukas für die Frage und danke an Konstantin für die Beantwortung. Das war der Vorcheck für heute, unser Fragen-Podcast mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de. Auf Twitter zu finden unter @cc_eckner. Danke dir, Konstantin.
Danke.
Und mit Christopher Ramm von mirsanroth.de. Auf Twitter ist er @ramc. Danke, Christopher.
Danke auch.
Noch einmal der Hinweis auf www.checkpot.fm. Da könnt ihr alle Folgen, alle Episoden hören oder eben über euren Podcatcher. Es gibt eine Facebook-Seite www.facebook.de/der-vorcheck. Und wenn euch der Vorcheck gefällt, dann gebt uns positive iTunes-Rezensionen und Bewertungen. Wenn euch was nicht gefällt, lasst es uns wissen über die verschiedenen Kanäle. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst euch einmal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.